Hi dear listeners,
you're listening to Radio Revolt,
a show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.
Dear listeners of Radio Revolt, my name is Gea and welcome to our new pre-produced radio show, which we made based on recordings made during the workshop at Halle für Kunst Steiermark on August 24th. In this episode, we'll be exploring two significant exhibitions: Atlanten, Ich oder das Chaos by Franz Kapfer and Ever Repair by Isabel Lewis and Dirk Bell. Franz Kapfer's exhibition Atlanten, Ich oder das Chaos delves deep into the examination and interpretation of historically charged objects. Kapfer critically engages with methods of historiography, analyzing how historical symbols, codes, and monuments are politically and media-driven, often manipulated, and how they continue to shape contemporary societies. His work uncovers the profound political dimension these objects carry. In parallel with his exhibition at Halle für Kunst, Kapfer also presents a simultaneous intervention at the Landeszeughaus in Graz, home to a vast collection of early modern weapons. There he also installed 10 large-scale, vividly colored paper stencils, which stand as architectural blueprints for darker, dystopian versions of the Atlantes displayed at the Halle für Kunst. The dual exhibition highlights the ongoing conversation Kapfer fosters about the political and cultural weight of historical artifacts. Meanwhile, Isabel Lewis and Dirk Bell's Ever Repair complements these themes by exploring history's relevance to the present through sounds and texts, particularly focusing on the Jamaican Yung Canoe Carnival and how care practices can resist and heal the legacy of colonial violence. First, with the participants we visited exhibitions, where curator Jan Tape guided us through the works with an engaging tour. Afterwards, we gathered together to dive deeper into the exhibition's concept, opening up a discussion about the artistic and political discourses. In today's show, we'll share the outcomes of these experiences. And if you get inspired, welcome to join us at the new workshop, which is collaboration of Radio Helsinki and Halle für Kunst, on October 19th from 14 till 17 o'clock. Together with you, Radio Helsinki and Halle für Kunst, we are going to visit the exhibition of artist Matthias Poledna. During the exhibition, we'll discuss art, pop culture, as well as film and music history, and record audio material. By the end of the workshop, we'll create our very own radio segment together. The workshop is free of charge, but please register by October 15th. More information on the webpage of Halle für Kunst Steiermark.
The project of Franz started like 8 years ago when he was researching in Mexico, where he got into a police control and he made some very bad personal experience with the Mexican police force. And afterwards he started researching on police forces. And he had a moment where he was in a military museum where he saw a group of or a class of recruits getting like a school training where they were shown their mythological background. They were like brought together to see themselves as like ancient warriors in a way. So Franz took a specific figure of these atlases, which are like 4.5 meters high, for the scale of the whole work. And then he created for this Mexican super warrior a complete uniform, like starting from the legs, several helmets and protection for the whole bodysuit, and also several weapons. And these weapons are chosen as an international choice, which are used everywhere on the globe. For example, this tear gas rope, which is used everywhere around the world to shoot tear gas into crowds of demonstrators. Which brings me to the second piece, which is called Ich oder das Chaos, Me or the Chaos. It is a one-to-one replica of the door from the Louvre in Paris, which contains several signs of Napoleon. The most obvious one is for sure the M in the center of the middle pieces, but also the lightning, the horn, the beast. These are all signs of the power of Napoleon. And Franz has created this one-to-one replica first time for a biennial in Kiev, shortly after Putin started the war in 2014. And Me or the Chaos could be considered as a quote of Napoleon, but it really is a quote by Vladimir Putin.
Interessant ist, dass er wirklich 1:1 kopiert hat, die Waffen, und nicht irgendwie sich inspirieren lässt und das Thema irgendwie anders arbeitet. Begründet er irgendwelche Art und Weise, warum er es so gemacht hat?
Naja, also es ist ja nicht wirklich 1:1, ne? Also so das Tor und auch so diese Architekturelemente, die wir zum Beispiel jetzt im nächsten Raum sehen, die sind 1:1. Das, was er hier halt gemacht hat, ist ja auch einfach eine extreme Überhöhung. Also wir reden ja davon, dass diese Sachen irgendwie dreimal so groß sind wie bei einer realen Waffe. Und dieser Maßstab hängt ja eben, wie ich gerade schon gesagt habe, mit diesen Tula-Kriegern zusammen. Also er hat wirklich diese mexikanischen Figuren, die diese Spezialeinheit für sich nimmt, als Maßstab für die Waffen genommen. Und das ist eben so, diese Überhöhung hat natürlich auch was damit zu tun, dass sie auf eine Art extrem überzeichnet ist. Also auch da ist es, glaube ich, so, dass er das natürlich nicht verherrlichen will, sondern im Prinzip schon auch so ein bisschen diese toxische Maskulinität, die mit der Ausübung von Gewalt irgendwie auch einhergeht, mitzeigt in dieser Überhöhung, also ich meine, wenn man sich den Hodenschutz da anschaut, es zeigt ja halt schon auch irgendwie, dass es nicht ernst gemeint ist. Also es versucht schon genau das irgendwie so zu überzeichnen. Und ich glaube, das ist eben da das Mittel der Wahl. Der Tiger ist der erste Teil der Arbeit Before the Law, vor dem Gesetz, die Franz Kapfer erarbeitet hat, als er zur Busan-Biennale in Südkorea eingeladen war. Und relativ schnell, als er sich mit dieser Einladung auseinandergesetzt hat, kam ihm die Idee, dass er nicht nur gerne nach Südkorea reisen würde, sondern auch versuchen will, nach Nordkorea zu kommen. Und schon der Titel deutet so ein bisschen darauf hin, wie es ihm dann gegangen ist. Also er hatte oft die Erfahrung, dass er in die Wirren der Bürokratie geraten ist. Also er hatte dann Termine bei verschiedenen Botschaften, stand dann da vor der Tür und ist eben nie, oder hat einfach ganz lange damit zu kämpfen gehabt, diese Erlaubnis zu kriegen. Hat dann irgendwann es geschafft, über ein paar Kanäle und gut eingesetztes Schmiergeld dann ein Visum zu kriegen und konnte dann ungefähr 2 Wochen durch Nordkorea reisen und hat dabei natürlich nicht frei reisen können, sondern war da auch unter ständiger Begleitung und hat mehrere Tempelanlagen besichtigt. Der Tiger stammt von einer Tempelanlage, ist auch im Prinzip dort am Eingang platziert. Und die beiden anderen Objekte, die wir hier sehen, sind Türknäufe von einem anderen Tempel. This is the last work of the exhibition called Tyrannis. It's based on a large fountain, which was built in Skopje. You have here again one-to-one replicas of 4 lion heads of the real fountain, but the fountain as such is way bigger than the 4 lion heads. In the center of the fountain, you have a statue of Alexander the Great. The figure is like, I think, 15 meter high and also standing on a pedestal that it's like all in all have the height of like 25 meters. And the fountain also has these red lights we see here, and it's also playing the Walkürenritt by Richard Wagner. So here takes some elements again of an existing building, but when it's just pinned down to the four line heads, it also has like something ridiculous in a way with this monumental sound, the lights, the Gesamtkunstwerkisch habitus of the work maybe. And again, it's something that you have like a far right coalition in power in Skopje, which also tried to refer to Alexander the Great as an historic leader, where they also try to use him for their purposes in a way, or they also try to build up on narratives around Alexander the Great, which is the reason why they have picked him for this fountain. And it's also a monumental building that was built in a time where the state was quite poor and everything was falling apart, and even then the government decided to build this monumental thing. Here we now are in the downstairs floor where the other exhibition starts. Isabel Lewis and Dick Bell's exhibition Ever Repair. Isabel Lewis is a dancer, a choreographer, a philosopher, a writer, and also a teacher and professor. And our conversation started with the idea to create a performance piece for Halle für Kunst. From time to time, we do performance pieces in between regular exhibition setups to also give other artistic productions a room, a possibility to be shown. And this was the starting point when I invited Isabel. And then somehow we came to another project or another idea involving her partner, Dirk Bell. The centerpiece of the exhibition, or the starting point of the concept, was a theater piece by Sylvia Lewis called Masquerade. Sylvia Winter is a Jamaican author, social scientist. For this project, she started to write down a carnival tradition, which has started in Jamaica a couple of hundred years ago, which is settled to be around Christmas time, which is a bit like a carnival where you play roles, where the regular person from the street can become the king. So again, it's something that has maybe to do with power, with imagination, with the idea of becoming another person, to tear down social structures maybe. And Isabel developed a performance piece around that writing. Yeah, I mean, it's for sure
too private,
a certain coziness that they want to establish here. And it's more about like creating a room you want to spend time in than creating an exhibition. Ich hab's ja vorhin schon am Anfang auch so ein bisschen erzählt. Bei Isabel war es eigentlich die Idee, wir haben ein Performance-Programm, das wir immer wieder machen.
Ja.
Und Isabel ist, also kommt ja ursprünglich aus der Performance. Und so hat irgendwie unser Gespräch mal angefangen.
Mhm.
Und wir sind dann eben in dieser Idee gemündet, halt so dieses räumliche Arrangement, das wir jetzt von der Institutionsseite Ausstellung nennen, aber das man definitiv auch anders bezeichnen könnte, zu machen. Das war dann halt irgendwie einfach so ein Prozess, der sich da so ergeben hat. Und Isabel ist irgendwie, also ich finde einfach eine extrem spannende Position. Und dann hat sich eben diese Kollaboration mit Dirk dann auch im weiteren Prozess so ergeben. Also das ist dann halt einfach so die Entscheidung gewesen, sie einzuladen. Aber es ist natürlich irgendwie so, wir sind gerade an dem Punkt jetzt für die nächsten beiden Jahre das Programm zu planen. Und ich habe irgendwie immer viele, viele Ideen. Genauso mein Direktor, Kollege und Chef halt auch. Und so versucht man dann eben zu überlegen, so, okay, was macht Sinn, was für Themen wollen wir abdecken, was für verschiedene künstlerische Arten zu arbeiten wollen wir abdecken, wie schaffen wir da eine Mischung, wer passt da wie gut rein und wen zeigen wir mit wem zusammen.
Ja, ist da auch zum Beispiel so ein gewisser Bekanntheitsgrad in der Szene wichtig, um irgendwie in solche Häuser eingeladen zu werden?
Auch da, wir versuchen, glaube ich, so verschiedene Sachen zu machen. Also klar sind die beiden irgendwie im Kunstfeld, also Dirk und Isabel, bekannt. Isabel hat jetzt seit 2 Jahren eine Professur auch, ist irgendwie, also hat schon für ganz große Theater- und Museen-Performances gemacht. Und also klar geht es um eine gewisse Art von Bekanntheit, aber du brauchst ja auch ein gewisses existierendes Werk, wenn du halt eine große Ausstellung machen willst. Das geht ja auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich.
Ja.
Und ich meine, wir versuchen das halt irgendwie, also mit ganz verschiedenen Personen halt zu arbeiten. Ich habe jetzt auch irgendwie, seitdem ich hier bin, im Rahmenprogramm so eine Reihe mitentwickelt, wo wir in jedem Ausstellungsslot eine junge lokale Position zeigen. Also weil es das eben auch wichtig ist, das abzubilden.
Auch cool, glaube ich.
Ich glaube auch, also das sind dann auch oft einfach so Abende, wo irgendwie auch nochmal anderes Publikum ins Haus kommt, wo es eben, glaube ich, auch für uns cool ist, einer jungen Position einfach so diesen Raum irgendwie mal zu geben und eben dann auf der anderen Seite für die junge Position eben auch sich irgendwie in einem institutionellen Rahmen halt mal auszuprobieren. Und dann ist es eben immer eine Mischung. Also wir arbeiten auch mit jungen, noch nicht so etablierten Positionen, wo wir dann versuchen, denen eben irgendwie zu einem Karrierestart zu helfen. Wir arbeiten mit ganz etablierten Positionen, in Ausnahmefällen auch mal mit schon verstorbenen Künstlerinnen. Wobei unsere Aufgabe also schon primär ist, zeitgenössische Kunst zu machen.
Voll interessant, weil ich glaube, auch solche Häuser haben auch Auswirkungen auf die lokale Szene ganz viel. Also zumindest vom Gefühl her. Aber ich glaube schon, dass Entscheidungen, die hier getroffen werden, schon irgendwie einen Einfluss auf die Leute hier haben, die Kunst machen.
Ja, ich meine, das kann ja irgendwie auch so sehr indirekt sein, aber wir sind natürlich auch für die lokale Künstlerinnenschaft irgendwie ein Ort, an dem sie halt auch Ausstellungen sehen. Also man bringt dann ja auch Positionen von außerhalb hier nach Graz für eine gewisse Sichtbarkeit und sind dann natürlich auch ein Ort im besten Fall, in dem halt dann auch genau diese Kunst dann halt auch einfach diskutiert wird.
Ja.
Also insofern klar hoffen wir halt einen Impact irgendwie zu haben.
Nein, ich glaube, den hat man. Ist es ein Künstlername, der irgendwie an Franz Kafka anlehnen soll? Oder?
Nee, das ist wirklich sein bürgerlicher Name.
Okay, weil du hast auch unten Franz Kafka erwähnt.
Ja, es ist aber...
Und ich dachte irgendwie...
Nee, es ist ein lustiger Zufall mit dem Franz K. und Franz K.
Die sind richtig stolz.
It is a good thing to present weapons in this way, or do you think it's a... I mean, it's like, because now you have the background knowledge.
Yes, I think... It's just like presenting any other object. It could deliver something. Mm-hmm. Weapons are particularly something maybe in this culture, for example,
Which
is
culture?
Something that like in a country where it's mostly safe and you don't see so many weapons on mm-hmm. the street. Mm-hmm. It's something that you know that is everywhere in the world, but like it's people do not see it and they do not know much about it here. Yeah. I don't know what else to say. I think you were talking also about the police violence, yeah? And you also pointed to some that were used for rubber bullets.
Also there's one weapon, I think, which is an Austrian weapon, isn't it?
There are several.
Austria is a leading country.
No, actually, weapon transportation, maybe.
Actually, Austria has a history of weapon making, because there's a Beschussamt in Ferlach, mm-hmm. the Beschussamt 1 and Beschussamt 2 is in Vienna. So Ferlach is like, I've been to Ferlach, and I've been translating for a Russian film crew. Mm-hmm. They were making a documentary about the Austrian weapon makers and mm-hmm. weapons. So, yeah, I guess I could say this about Austria, maybe not other European countries, that Austria actually has a very long history of, like, weapon making. So mm-hmm. people here, like, maybe you don't see them in the city, but, or, like, you do see them. Maybe with the terrorist acts right now, you see a lot of them in the city, but, like, here in Graz, like, maybe it's a student town, nobody has to do much with weapons, but when everybody goes home and, like, I don't know, people are going on a hunt, they see weapons every day. I think there are many weapons inside people's homes in Austria, so I wouldn't say people don't know the first thing about it.
Yeah?
People know a lot about
maybe
it.
Maybe it's something I didn't know.
I think this is a bit wrong, but like generally the exhibition, I didn't like it. Just generally, I didn't like it. And I understand the idea, like the general idea of like, the law enforcement being the pillars of, on which the society, what do you call it in English? The öffentliche Ordnung, the order.
Law and order.
Yeah, the law and order. Yeah, so they uphold the law and order in the society. I understand that, but like, I don't know how to explain this. Like, I mean, it's mostly a feeling, like just that it's off-putting to me, this exhibition, because firstly, as you said, I don't know who it's targeted towards.
Yeah.
Like to me as a person that is just trying to, you know, live my life and get by, like I see that he's trying to like find like a deeper meaning within all this, but and like he had some negative experiences, as you said, like outside of like his own country, and maybe I felt like he's entitled to being treated a certain way, which he wasn't treated then, and then he, you know, kind of got offended and like made this exhibition. This was my feeling, you know. And also like the way it's all presented, it's kind of like I can go to a museum, to like a real weapon museum, and enjoy real weapons, and I've seen many real weapons and like starting from like basic to like very luxurious weapons. And like if I want to enjoy weapons, I mean, I understand that's not the point of the exhibition, to enjoy weapons and see the weapons, but like just to see the, you know, like basically the simplified versions of them, the wooden versions of them painted black, and everything is painted black, to me that like means that it's like, I don't know, it's cheap. Just my impression of it is that it's cheap, and it's that like that this person kind of just didn't have to do much with the real world, you know? Like the real world is not running to the way this person thinks it's running. And this is why when he wants to be treated a certain way, he feels a certain way, and maybe he tries to like compound facts upon facts upon facts. This means this and this means that, and I know this and I have been there, I have resources to go there and I have resources to produce this, but in the end it's not that deep to me.
So do you because, think it's deeper downstairs, for instance?
Well, downstairs is like a set design.
Yeah.
And I think maybe
also
that's
like
the
possibility space, maybe. Like a space of possibilities. I mean, yeah,
it was repurposed.
Yeah.
It was repurposed, so it still like is a reference to the initial event, kind of, that happened. And like as pieces of stage design, I can appreciate them. It's more like you know, you have, I don't know how you say it in German. I know how to say it in German. Like you have bildende Kunst and you have like konzeptuelle Kunst, basically. And like to me, this is more the exhibition downstairs is more like a piece of like bildende Kunst, and the one above is like conceptual, but the concept is what's lacking to me, to be honest. Like, and also the execution is also lacking because it looks cheap.
Sorry.
It looks cheap.
Okay, I think Mohammed doesn't agree with you. What's your take?
Also, ich muss ehrlicherweise zugeben, bei der zweiten Ausstellung, ich war noch bei der ersten Ausstellung mit dem Kopf, und ich muss sagen, ich finde es recht interessant, wie du das Ganze aufgefasst hast, auch bezüglich der Deepness des Ganzen, weil ich habe das ein bisschen anders verstanden. Ich fand, es war schon deep, es war nicht ein Künstler, der gedacht hat, ich sollte als Künstler besser behandelt werden als alle anderen Menschen. Es war viel
das
eher.
Das habe ich nicht gesagt.
Okay,
das
sorry.
Das habe ich gesagt nur als Mensch aus einem Land sozusagen. Nicht als Künstler, sondern als Mensch aus einem Land.
Ja.
Und der hat dann eine Erwartung, wie er behandelt werden soll.
Ja.
Und dann wurde er nicht auf diese Weise behandelt.
Ja.
Wurde beleidigt sozusagen. Und dann, ja, also er hat nur Ressourcen, um quasi dieses Stück, um dieses Kunstwerk zu produzieren. Er hat Ressourcen. Und das ist für mich, nach meiner Meinung, der einzige Grund, warum er überhaupt da ist, ja, oder weil er jemanden kennt. Das wurde nicht ausgewählt aufgrund davon, dass er jetzt irgendwas Tiefes, also das ist was tief drinnen, dass es Menschen halt berühren kann, ja? Also es kann Menschen nicht wirklich berühren. Das ist Suche nach Bedeutung, wo es keine Bedeutung gibt. Also das ist was, was die Leute dann erfinden, ja, anstatt von der Bedeutung. Das ist halt so, ich kann zeigen, ich weiß viel und das sind halt so Fakten und das sind, ich war dort und dort. Meine Erwartungen wurden jetzt nicht erfüllt dort und ich weiß nicht, also das ist irgendwie so, also meiner
Meinung nach. Ich würde so diese biografische Anekdote jetzt auch nicht zu hoch hängen. Ne? Also, so, es gibt halt diese Polizeikontrolle, aber es ist jetzt nicht so, dass er da jetzt irgendwie 10 Jahre beleidigt sitzt und halt voller Wut an diesen Waffen rumsägt in seinem Atelier und sagt, okay, jetzt zeige ich es den Mexikanern aber mal. Sondern es ist halt... glaube ich, diese Polizeikontrolle hat ihm halt gezeigt, wie nah die Ausübung von Gewalt in einem Sinne der gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schützen und der Ausübung zu anderen selbstnützenden Zwecken halt liegen kann. Ne? Und ich glaube, genau das ist eben der Ursprung dieser Idee, dann diese Waffensysteme halt auszuwählen. Also ich glaube, das ist vielmehr der Keim, der Ursprung oder die ursprüngliche Idee dieser ganzen Sache.
Mhm. Was ich aber sagen wollte, ist, dass es schon eine Bedeutung hat. Es mag sein, dass die Bedeutung für einige Menschen nicht greifbar ist, das heißt aber nicht, dass es im Generellen keine Bedeutung gibt. Und was ich sagen wollte ist, ich glaube, für mich war die Bedeutung des Ganzen dieses wiederkehrende, mystische, das war auch der Ausgangspunkt. Des Ganzen. Das ist das, worauf Nationen eigentlich aufgebaut sind. Und das ist eigentlich die Bedeutung des Ganzen. Und so habe ich das auch verstanden. Und auch als aufgrund meiner Identität als Kurde habe ich die Ausstellung sehr cool gefunden. Eben wegen dem. Weil durch diese mystischen Figuren, die eigentlich jede einzelne Nation irgendwie hat, werden eben schreckliche Taten begangen. Ja. Und vielleicht ist Polizeigewalt eine kleinere Form dessen. Und ich glaube, das wollte der Künstler, ich weiß es nicht, man müsste ihn fragen, aber das war die Bedeutung, die ich quasi von dem Ganzen erschließen konnte. So. Ja, das total, war halt...
Also ja, das denke ich, das ist genau das, worauf du ansprichst. Das ist auf jeden Fall ein, also ich meine, eigentlich vielleicht die wichtigste Dimension ist von der Ausstellung, dass er natürlich einfach wirklich so ein Experte ist, sage ich mal, für rechtsextreme Gruppen, für totalitäre Gruppen. Er kennt sich wirklich mit allen rechtsextremistischen Gruppen in Europa und darüber hinaus aus. Und genau, er zeigt halt auf, wie in verschiedenen Kontexten totalitäre, autokratische, diktatorische Herrscher natürlich Symbolpolitik nutzen, um halt genau Gewalttaten zu legitimieren oder, sage ich mal, Gräueltaten zu legitimieren oder auch einfach um ihre Macht zu stabilisieren. Ja, und halt Souveränität und genau, und natürlich exklusiv agieren zu können und darüber natürlich diese Mythos, sage ich mal, der Narration von der Nation, die halt in einem bestimmten Territorium einhergeht, mit einer bestimmten Souveränität, das Konstrukt halt aufrechtzuerhalten.
Und deswegen ist es mega cool.
Mit Atatürk. Natürlich könnte man aber trotzdem sagen, es gibt Sachen zu kritisieren daran, wie er das macht. Das ist vielleicht bestimmte Dinge reproduziert, dass er oder bestimmte Bilder vielleicht auch. Also zum Beispiel war mal hier eine Gruppe von Kindern da. Ich meine, manche fanden es total cool, manche hatten total Angst. Also es ist ja irgendwie auch so die Frage, wenn man daran denkt, wer ist das Publikum eigentlich? Genau, das ist halt, glaube ich, eine Frage, mit der man sich immer beschäftigen könnte natürlich. Welche Publika angesprochen werden, welche nicht und wie das natürlich dann vermittelt wird.
Das fand ich auch cool, weil zum Beispiel bei diese eine Nordkorea-Geschichte war das eine mystische Erzählung von einer Dynastie, die es mal gab. Man kann es nicht beweisen. Ja. Und da vorne waren es halt Figuren. Also diese verschiedenen Art und Weisen, diese Geschichte erzählen zu können. Das fand ich halt cool. Und dann bin ich auch fertig. Ich will nicht zu viel reden. Aber was ich auch noch sagen wollte ist, ich finde es auch cool, weil eben mit diesen Erzählungen entwickeln Menschen eine gewisse Arroganz und diese Arroganz manifestiert sich ganz verschieden. Also das kann eben sein in einer Polizeistation, aber auch woanders.
und deswegen habe ich das cool gefunden.
Genau, und vielleicht ist es auch interessant zu sehen, dass er natürlich verschiedene Sicherheitsapparate anspricht, dass er auch, sage ich mal, Ausgrenzung anspricht, die passiert, also die halt über zum Beispiel das ganze Grenzsystem, also oder Zäune, also ich meine, dass er auf Zäune rekurriert eigentlich, die in Paris eigentlich gebaut wurden und natürlich mittlerweile, wie also Zäune natürlich irgendwie auch total viele Abwehrpolitiken mittlerweile stärken. Also ich meine, wie die eigentlich, und oft sind es ja auch die gleichen Firmen, die Waffen produzieren, die eigentlich alle Sicherheitssysteme produzieren, die, sage ich, mit Frontex kooperieren. Also das sind, glaube ich, alles so Aspekte, die jetzt in dem Moment nicht ganz offensichtlich sind, aber die natürlich, die man davon auf jeden Fall ableiten kann.
Ja.
Genau. Aber was würdet ihr sagen, ist der Unterschied? Also ich meine, unten ist ja die Ausstellung wirklich ganz anders. Es geht ja wirklich viel mehr darum, dass es so ein Möglichkeitsraum ist, der geschaffen wird. Und das halt, Silvia Winter hat es ja geschrieben, sie wurde eigentlich beauftragt damals von der jamaikanischen Regierung, es war relativ kurz, als Jamaika unabhängig wurde. Und dieses Stück Maskerade, da geht es auch wirklich ganz stark darum, so Black Working Class Women eigentlich zu fördern, ihre Rollen zu stärken. Und dadurch spielt sie so mit dieser Tradition von Junkano, der eh schon eigentlich eine relative, also eigentlich so eine Widerstandspraxis war, von ehemals Versklavten oder damals noch Versklavten in Jamaika, die sich halt immer noch manifestiert, weil natürlich auch immer noch bestimmte Ungleichheiten existieren, die auf diesem kolonialen System, sage ich mal, basieren. Vielleicht können wir auch noch mal darüber nachdenken, wie es ist, also halt eher so Verbindungen aufzustellen und halt dann so Möglichkeitsräume zu schaffen, wie unten in der Ausstellung.
Okay, also ist die Ausstellung unten einfach ein cozy, lovely space, wo ich mich wohlfühle, mhm. wo ist einfach so ein playful space und mhm. wenn ich höre über die Konzepte, ist so, es ist für mich weit weg von was ich fühle, mhm. wenn ich da mhm. unten bin, und deswegen mache ich vielleicht auch selber eine Distanz. Okay, ich wollte überhaupt nicht wissen, weil für mich cozy ist ein Space, wo ich brauche nicht Gedanken, mhm. es ist einfach ein Gefühl, mhm. und deswegen mache ich auch vielleicht eine Blockade und nein, das interessiert mich nicht. Das ist, was ich will.
Also ganz einfach mal zusammengefasst, habe ich ehrlich gesagt die Verbindung so aufgewahrt, dass es eigentlich Tod und Leben irgendwie. Mhm. Und jeder Soldier, der, also, wenn ich die Waffen gesehen habe, denke ich immer an die Soldiers. Und dass sie auch ein Leben haben. Und das, ich habe auch erwähnt, dass während der Tour, dass es schaut so wie einen Raum, Bettraum, so wirklich privat, halt sogar privatpolitisch würde ich sogar so weit gehen und denken. Und ja, das war so ein privater Raum, wo du sehen kannst, dass es echtes Leben gibt, dass zum Beispiel vor allem dieses Objekt, wo die Frau eine Pille umarmt und Liebe vor allem, also wie sie sich kennengelernt haben und sechs verschiedene Tabellen nach ihren erste Beziehung, also nachdem sie sich gefunden haben, gemacht haben und so, das ist so viel Leben da, Liebe da, und dagegen oben ist es so Machtfantasien, sehr viel Männlichkeit, Patriarchat und sehr viel Gewalt und Tod halt am Ende, weil warum hat man eine Waffe? Was ist die Waffe? Mhm. Zum Töten, das ist die einzige Aufgabe von einem Waffe, und unten produzieren, leben, lieben, mhm. Musik für zum Beispiel. Ich habe auch sehr viel auf Musik fokussiert, und in Astrid, als du das geleitet hast, also uns Tour gegeben hast, habe ich bemerkt, dass es sehr viel auch von Wald aufgenommen wurde.
Naja, es ist im Prinzip ja schon so, dass es zwei unabhängige Projekte sind. Also deswegen würde ich auch sagen, man muss gar nicht so unbedingt Bezüge zwischen beiden herstellen, aber womit ich sehr glücklich bin, dass die so jetzt hier zusammen zu sehen sind, ist eben diese Widersprüchlichkeit oder diese Gegensätzlichkeit, dass man eben, wie du gerade schon gesagt hast, einfach diese ganz starken so Machtfantasien, Erzählungen, politischen Kontexte im oberen Stockwerk bei Franz Kapfer eben hat, und dann bei der Duo-Ausstellung unten ist es eben eher eine sinnliche Erfahrung, man hat diese verschiedenen Stimmungen, die der Raum eben gibt, diese ästhetische Erfahrung, die du am Ende da einfach nur machen kannst, der dich auch mit einem vielleicht zu bestärkenden Gefühl zurücklässt, und diese Form von Man nimmt diesen Raum auf, man kann sich irgendwie so auftanken, um vielleicht halt auch irgendwie etwas gegen das, was man da oben gesehen hat, dann zu machen. Also so denke ich die irgendwie mal auf eine Art zusammen.
Ja.
Also ich glaube, diese Form von Empowerment steckt auch am Ende in diesem Theaterstück, das halt so die Basis von dem Ganzen einfach ist, dass du einfach auch durch das Spiel vielleicht auch dich selber irgendwie ermächtigen kannst, etwas gegen die Mächtigen zu tun.
Ich habe eine Frage zu der ersten Stellung. Mhm. Und zwar, gibt es einen Gedanken hinter den Ländern, die ausgesucht wurden?
Also es sind ja im Prinzip verschiedene Arbeiten, 5 Stück insgesamt. Die Atlanten sind die einzige neue Arbeit, die er für die Ausstellung gemacht hat.
Ja.
Und den Rest haben wir dann so dazu ausgewählt. Und er arbeitet halt immer zu verschiedenen Themen. Es hängt dann auch immer ein bisschen davon ab, wozu er eingeladen wird. Also wie jetzt zum Beispiel, dass er diese Arbeit über Nordkorea gemacht hat, weil er in Südkorea eingeladen wurde. Oder eben diese Arbeit zu Napoleon und Putin macht, wenn er nach Kiew eingeladen wird. Also so diese Sachen passieren dann irgendwie immer einladungsbezogen, würde ich sagen. Und wir haben die dann halt versucht, auf eine Art zu ergänzen. Also so diesen Nordkorea-Arbeit hat er zum Beispiel jetzt auch für die Ausstellung rekonstruiert.
Ja.
Die konnte er damals aus Südkorea nicht mitnehmen. Und das heißt, die ist jetzt hier überhaupt zum zweiten Mal zum Beispiel zu sehen. Das spielt dann auch immer eine Rolle, dass man nicht nur die bekannteren Arbeiten ausstellt, sondern man eben auch für die Leute, die die Position schon ein bisschen besser kennen, auch eine andere Arbeit oder eine neue, unerwartete Arbeit vielleicht nochmal dazu holen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt gesessen haben und gesagt haben, okay, wir müssen was irgendwie, keine Ahnung, zum Ukraine-Konflikt oder zu Putin haben, wir müssen irgendwie Nordkorea dabei haben, sondern es ist dann ja auch immer ein bisschen die Frage, also, was für Arbeiten gibt es, was für Arbeiten machen Sinn, und ich glaube, wir haben uns jetzt hier wirklich auf Arbeiten beschränkt in der Auswahl oder versucht, die rauszusuchen, die so dieses Interesse an Geschichte und Mythologie mit eben der politischen Gegenwart verbinden. Es gibt auch Arbeiten, so eine der ganz großen Recherchen, die er gemacht hat, ist so die Darstellung vom Osmanischen Reich innerhalb von österreichischer Erzählung. Also wie im Prinzip dieser Krieg von österreichischer Seite aus dargestellt wird. Was man vielleicht auch wieder irgendwie in Form von Alltagsrassismus oder so in die Gegenwart beschreiben kann. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen weiter hergeholt gewesen. Jetzt sind es hier eher Arbeiten, die alle etwas so mit Mythologie und gleichzeitig so Politik
also,
der Gegenwart
zu tun hat. Also
weil ich aus der
Türkei komme, ich glaube, interessiert mich persönlich auch. Wie hat er das dargestellt?
Auch das sind dann wieder verschiedene so Punkte in der Geschichte. Also er arbeitet sich da auch wieder an Architektur ab. Es gibt so verschiedene Klischees, die schon fast ein bisschen sind wie die so antisemitischen Darstellungen von Türken mit langen Nasen, so hexenartige Figuren, die da zum Teil eine Rolle gespielt haben. Es gibt so Heraldiken.
Ja, bestimmte Orientalismen natürlich. Und genau, das ist natürlich sich auch, dass es natürlich ein Archiv ist. Ich meine, es ist ja auch immer interessant, weil Österreich und Deutschland ja immer behaupten, es gäbe nie Kolonialismus gegeben. Und natürlich sind sie natürlich an orientalistischen oder, also ich meine, anderen stereotypisierenden Produktionen sind sie immer genauso beteiligt gewesen. Es gab ja auch ein Orientalismusinstitut in Deutschland und auch in Österreich oder verschiedene Orientalismusinstitute.
Also ich meine, diese große Recherche ist ja im Prinzip schon noch so ein Verhältnis, das etwas mit der Türkei oder dem Osmanischen Reich und Österreich zu tun hat. Und auch so bei der Atlantenarbeit spielt es ja durchaus auch spielt Österreich auch eine Rolle. Also ein nicht minderer Teil der Waffen hat er halt ausgewählt, weil die in Österreich produziert werden.
Ich fand es auch total interessant, was du gesagt hast vorhin, weil ich meine, genau bei der Auswahl natürlich, dass so viele Waffen in Österreich produziert werden, die man vielleicht hier auf der Straße nicht sieht, da ist vielleicht auch die Frage, oder man könnte sich natürlich auch mal die Frage stellen, wo sieht man denn diese Waffen? Also ich meine, das ist natürlich, dass man halt vielleicht sagen könnte, das ist ja schon das Ding, ne? Das ist halt eigentlich so, und wie, wenn man natürlich vom Ausstellungsraum, also darüber hinaus denkt, das natürlich vielleicht, ja, so eine, wie ich schon gucke, also einfach, dass man diesen Display, der halt irgendwie hier geboten wird, um zu zeigen, dass natürlich diese Produktion hier stattfindet, die aber nicht hier sichtbar ist unbedingt im konkreten Alltag von den meisten, die hier wohnen, oder vielleicht nur an ganz bestimmten Orten, während sie dann natürlich in vielleicht Konfliktregionen, sage ich mal, diese Produktion allgegenwärtig sind. Also es sind natürlich Sachen, die man recherchieren müsste speziell, aber dass das natürlich auch mit so einer Waffenproduktion einhergeht. Und das ist halt schon, fand ich bei ihm mal interessant, dass er so wirklich diese, wie er auch diese Assoziationen versucht aufzudecken, dass er wirklich immer versucht, Verbindungen aufzudecken, dass er wirklich so ein, eigentlich selber auch so intensive Recherchen betreibt, die halt wirklich bestimmte Misslagen halt irgendwie auch wirklich versuchen aufzuzeigen. Und es ist auch wirklich immer interessant, ihm zuzuhören, genau, weil er einfach wirklich ein Experte ist in bestimmten Themen gefühlt.
Aber ich frage mich, wieso hat er das nicht viel direkter gemacht?
Ja, ich frage mich, weil auch fragen.
Ja, weil es ist ja halt, wir wissen ja, was für mythische Gedanken die Deutschen und ÖsterreicherInnen ja auch hatten oder haben.
Absolut.
Und deswegen habe ich gefragt, weil ich glaube, es wäre ganz cool gewesen, wenn man ganz am Anfang irgendein Symbol aus diesen Erzählungen quasi dem Publikum vorzeigt. Ich glaube, das hat dann eine ganz andere Wirkung. Mhm. Wenn man eben am Anfang der Ausstellung etwas aus diesen Erzählungen vorzeigt, was auch immer. Und das hat dann eine ganz andere Wirkung, glaube ich. Auch eine gute Wirkung vielleicht auf die Leute, wenn sie das erkennen. Vor allem jetzt wieder, wo ein bisschen mehr Politik um uns herum ist, wegen den Wahlen wäre es cool gewesen.
Also ich meine, keine Ahnung, am Ende ist natürlich immer auch so die künstlerische Freiheit. Ich verstehe ja schon, also dass das schon irgendwie nicht ganz so sichtbar ist. Ne? Also ich glaube, das ist ja das, was du kritisierst.
Nein, ich kritisiere das nicht. Ich frage nur. Ich frage nur.
Wo wir es ein bisschen offensichtlicher versucht haben zu machen, ist, wir haben noch einen zweiten Teil der Ausstellung halt im Landeszeughaus. Das ist ja so die größte erhaltene Waffenkammer der Welt ist, wo jetzt noch, ich glaube, 32.000 Objekte oder so etwas in der Größenordnung lagern. Und dazwischen sind jetzt andere Versionen dieser Waffen im Sammlungskontext zu sehen. Und was ich da irgendwie sehr interessant finde, ist halt dieses Landeszeughaus ist halt so ein Ort, wo man einerseits eben diese Geschichte der Waffenproduktion in der Steiermark ganz gut sieht, also so diese historischen Ursprünge, aber es ist halt auch gleichzeitig irgendwie ein Ort, wo halt irgendwie extrem viele Touristen einfach nur durchlaufen, weil das irgendwie anscheinend dazugehört, das bei einem Graz-Besuch zu machen und dann irgendwie alle sich so diese shiny Metallobjekte halt angucken in ihrer ganzen Opulenz, aber sich halt überhaupt nicht fragen, was den Menschen, die halt mal in diesen Rüstungen gesteckt haben, überhaupt an Gewalt widerfahren ist. Und die sind halt auch zu einem Zeitpunkt gefährdet. Da reden wir halt nicht mehr so darüber, dass das so glorious Rittererzählungen waren, sondern das waren halt irgendwie Leibeigene, die halt dafür ihre Lehnsherren halt in den Krieg ziehen mussten, halt unter widrigsten Bedingungen, oft irgendwie halb verhungert und so weiter. Und auch da ist es eben so, dass es so ein Ort ist, der irgendwie so eine relativ schöne Oberfläche hat, wo wir dann eben auch versucht haben, so ein bisschen halt einfach dazwischen zu gehen auf eine Art. Aber also auch da ist es natürlich so, es geht dann ja auch irgendwann auch darum, sich zu fragen, bis wohin reicht so ein künstlerisches Mittel halt dafür auch aus. Ne? Also wie kannst du halt als Künstler in ästhetischen Produktionen halt über solche Sachen erzählen, wie explizit willst du sie halt machen und was interessiert dich vielleicht auch darüber hinaus ästhetisch eben?
I mean, like, when I think of the other stuff in this part, I see it as a parody. Yeah, for example, the whole fountain thing. Like, for example, I very much like this room also, especially the correlation between the flowers that are dangerous at the end. I don't know if this was also like at the beginning intention when they were building like this cave, so kind of like it's inviting you, it's beautiful, but it's also dangerous, or it's like we want to build something to protect you, but also we kind of want Paris to look beautiful, so we're not gonna make only like a guitar, like here's.
Yeah, I've been thinking about, you know, this discussion a little bit. Now, like I want to try to approach it from a different angle, because like when I looked at it, so I went through it, I listened to the explanation, why and how the artist decided to do what he did, and then I left and I was like, so what now? Like, what does it give me to me, you know, as a regular person. Because like the meaning behind it, I understand the meaning behind it, of course. Cause, like, I'm also from Ukraine and we had our fair share, as you can understand. I don't know, like, it's just that I understand what the meaning is. It just leaves me cold. And art shouldn't leave me just cold, you know? Like, I will go on about my day and I will not think about this again. And I'm trying to pinpoint why. You know, because yeah, I can think about it. Well, that's sad, and I'm also not there. I'm happy I'm not there, and everybody here is happy that they are not there. So as immigrants, we can understand. You know, Hussein is from Syria, Ipek is from Turkey, but Syria, I guess. You know, you can say that. You are Kurda. I can also understand that. But like, yeah, I'm just saying. I can just exhale and say, yeah, I'm happy I'm not there, and all the killing is outsourced. I can think about it, and like, is the artist even in the position to talk about the killing? Because like, actually, he's being protected by other people.
That's actually one thing that I find interesting. Like, there's a lot of things that when you see there, you have to listen to some explanation about what's going on to understand the message behind it. I don't know what's left for us to imagine there.
Aber vielleicht so ein Antwortversuch. Vielleicht kann das auch präventiv wirken. Like, we talked about how every nation has kind of these stories that we seen, and maybe like to prevent people from having these stories again.
That person's motivation to do what they're doing is most likely much stronger than the impact that they will get from this experience. Much, much stronger. And it's built over years and years of a lot of propaganda, and probably not so propaganda. Maybe the person is suffering in a certain way. Like, this is why I'm saying it's nice to be optimistic and all, but like, I wouldn't say that it would be prevented. That's what I mean.
Yeah. I share your opinion. Yeah. It's unrealistic, but I tried to give an answer of his question.
Be,
why?
I understand. Like, maybe what you want to say is that it should be out there. It should be spoken about. This is what you want to say.
It should be spoken about that definitely. And it's unrealistic, I know, but I tried to give a possible answer.
I think you are yourself not inclined to do it because of how you were, you know, raised and what you learned about yourself and like your country. This is why you're the least inclined to do it, and this is why you can make this conclusion. He's trying to prevent this, but it's only because you yourself do not want to like be violent towards others, you know, like, but I think history is just cyclical, and I think we just have to know history, and like, maybe because you know history, you are less inclined to do it. The exhibition is just a reference to what you should have learned beforehand. So like, as we said, if you don't understand beforehand when you come there, you will not understand it when you come there. You know, so like, because of you already understanding what the deal is, can you say that this has this meaning?
Yeah.
But the people who don't care, they will never think about it. They are going to be like, huh, weapons.
Und das habe ich genau...
write down before one.
Nein, aber und das habe ich genau am Anfang, ganz am Anfang erwähnt. Das okay. Also das habe ich auch erwähnt, dass es eine Voraussetzung ist, sich irgendwie mal diesen Gedanken zu haben. Ich bin völlig deiner Meinung.
Ja.
Aber auch, was ich auch denke, ist, dass über diese Geschichten geredet werden muss. Weil zum Beispiel, wenn man sich die heutige Jugend anschaut, vor allem wenn man auf TikTok ist, zum Beispiel über Hitler gesprochen wird, dass man nicht nur verharmlosend, dass man überhaupt nicht weiß, was dieser Typ ist.
Ja.
Und ich glaube, das Mindeste, was man tun kann, ist nicht aufhören, über diese Sachen zu reden.
Ja.
Weil was ich auch weiß, ist, für die Gerechtigkeit oder für alles Gute im Leben muss man ständig etwas tun. Und sobald man aufhört, dann passiert Schlimmes. Und deswegen finde ich das gut, einfach wenn es ein Versuch ist. Es ist ein Versuch. Und für diesen Versuch finde ich es
Genau, ja. Ich glaube, das muss man natürlich auch mal alles berücksichtigen. Ist das irgendwie eine Institution, wie ist das Budget, da wurde ja schon kurz drüber gesprochen. Wie viel Zeit hat man dafür, das zu realisieren? Und natürlich ist es natürlich immer die Frage, welche Leute von Institutionen angesprochen werden. Das haben wir auch bei Catherine Redford schon besprochen. Wer kommt überhaupt in die Ausstellung? Wie erreicht man mehr Leute? Wie erreicht man vielleicht auch Leute, die nicht Soziologie studieren oder Politikwissenschaften oder irgendwie Architektur oder Psychologie oder was auch immer, die vielleicht gar nicht studiert haben? Genau, es ist halt immer die Frage natürlich, wer erreicht wird und wie man vielleicht auch Leute erreichen kann, wie man es vermitteln kann, auch solche Themen. Und,
ja, das liegt aber dann am Medium selbst von der Ausstellung. Ja. Das liegt am Medium.
Nein, aber
das finde ich, problematisch. Glaube, in dem Fall, um das gerade zu vermitteln, wahrscheinlich ist es eher, wie man das in Österreich sagt, eher suboptimal.
Aber was ich auch interessant finde, ist die Frage, was zeigt man den Leuten vor, die Zielgruppe sowieso schon sind? Das finde ich auch interessant. Also,
was meinst du,
also vor der Frage, wie erreicht man mehr Leute, zuerst die Frage zu beantworten, was zeigt man die Leute, die schon sowieso schon kommen? Weil oft erlebe ich auch, also ich bin auch ein bisschen künstlerisch tätig, ich bin Spoken Word Artist und immer wenn ich irgendwo eingeladen bin, ist die Frage, wie erreicht man mehr Leute, beziehungsweise wie erreicht man Leute, die nicht kommen.
Ja.
Und man kann sich aber auch die Frage stellen, was zeigt man den Leuten, die kommen, vor?
Ja, klar.
Und vielleicht kann man so denken, weil du wirst nicht jemanden zwingen können. Ich fühle mich unwohl in solchen Ortschaften, weil ich als Jugendlicher und als Kind nicht mit solchen Sachen vertraut gemacht worden bin. Aber die Leute, die kommen, was zeigt man denen vor? Und deswegen finde ich diese Ausstellung, die Leute, die kommen, werden das hoffentlich schon verstehen.
Ich glaube, das ist halt aber auch das Interessante vielleicht bei Ausstellungen, dass es natürlich immer verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt und das natürlich auch klar, also ich meine, die Frage stellt sich die Institution hier auch ständig, wen erreicht man, wie erreicht man mehr Leute, wie erreicht man Schulen, wie erreicht man Studierende, wie erreicht man andere Publika und genau, es ist klar, dass es nie alle erreicht werden und klar, es ist vielleicht, man könnte auch sagen, also ich meine, das haben wir uns ja auch letztes Mal die Frage gestellt, ist es irgendwie immer noch ein exklusiver Raum hier oder inwiefern ist es ein exklusiver Raum, wie ist er in der Stadt positioniert welche Leute kommen hierher, genau, und mit welchen Themen setzen sich auseinander.
Aber was ist zum Beispiel für euch Sinn, dass ihr habt die Kinder hier eingeladen, die Ausstellung zu besuchen, weil das sind so schwere Konzepte, die Kinder natürlich noch nicht darüber was
also
wissen.
Das war,
und dann ist die Frage, was ist dann die Outcome und das Outcome dann nicht in die falsche, Richtung geht. Ja,
darf ich was sagen wegen Kindern? Ich glaube, man darf die Kinder nicht unterschätzen, wegen so Verständnis, bezüglich Verständnis. Ich glaube, die Kinder, das ist, was eigentlich Erwachsenen schon fehlt, wenn sie in einer Gesellschaft leben. Das fehlt den Erwachsenen etwas, die Kinder sagen das ohne Filter, wenn sie etwas gut oder schlecht finden. Und dann sagen sie das und Punkt. Das gefällt ihnen nicht oder das gefällt ihnen. Sie können das erklären, sie können das nicht erklären, aber sie sagen das eigentlich, das sind die Menschen, die das ganz ehrlich sagen. Und als Erwachsene, wir dürfen das nicht mehr, weil es gibt diesen Code in der Gesellschaft. Und die Erwachsenen dürfen dann nicht mehr so einfach direkt sagen, gut oder schlecht. Sie müssen dann etwas irgendwie um den heißen Brei reden so, und ein bisschen irgendwie wahrscheinlich so formulieren, dass ihre Worte nicht zu so stark vorkommen, nicht so harsch. Und die Kinder, die erkennen Dinge an dem, was sie sind, einfach für sie. Ja? Und sie sagen direkt. Und ich glaube, also sie dürfen ihre Meinung haben und die Meinung, die sie ausdrücken, ist halt rein. Ja? Es ist gut oder schlecht für sie. Ja? Gefällt ihnen oder nicht gefällt. Und ja, diese schweren Konzepte, das ist ja nicht immer gut, ja? Das ist, muss nicht immer gut sein, diese schweren Konzepte. Das erschwert dann für die Erwachsenen auch das Verständnis. Aber die Erwachsenen trauen sich nicht, etwas so zu kritisieren, weil sie in einer Gesellschaft leben, wo man halt Dinge nicht so leichtfertig sagen darf. Also meiner Meinung nach.
Naja, also erstmal war das eine Gruppe von Kindern, die über so einen Ferienworkshop, glaube ich, kam. Also das hat eigentlich die Leiterin des Ferienworkshops selber damals initiiert, dass diese Kinder kommen. Und ja, die waren auf jeden Fall noch jung. Ich glaube, dass die, ich weiß gar nicht sicher, ob sich diese Leiterin sich die auch schon genau angeguckt hat. Die hat nämlich selber nur gesagt, okay, es gibt irgendwie Taschenlampen, deswegen könnte es interessant sein für die Kinder. Und natürlich, als sie an der Ausstellung war, hat sie sich schon gefragt, okay, wie vermittelt man kleinen Kindern hier, dass sie jetzt einfach hier Riesenwaffen sind und irgendwie alle Jungs haben erstmal angefangen zu schießen und Schießen zu spielen. Und ich meine natürlich irgendwie auch wieder diese Gender-Frage dann in dem Moment, dann sind wir runtergegangen und sind hin und her gerannt. Also es war, ja, es ist glaube ich generell die Frage, wie man mit Kindern über solche Ausstellungen spricht, wie man ihnen das vermittelt. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Konzept, was man bei der Ausstellung natürlich überdenken muss nochmal und wie man ihnen das auch erklärt. Also ich meine, natürlich werden sie diese Konzepte in dem Moment noch nicht verstehen. Und natürlich möchte man auch nicht bei Kindern irgendwie Traumata aufrufen. Also man weiß ja nicht genau, was da bestimmte Kinder erlebt haben, sage ich mal, wenn man über Krieg spricht, jetzt über Konflikte. Genau, und deswegen, klar, war das auf jeden Fall vielleicht nicht die geeignetste Ausstellung für Kinder.